Herr Jansky, es war ja gar nicht so leicht, einen Termin mit Ihnen zu bekommen. Als ich Ihr Büro anrief, hieß es, Sie seien gerade im Silicon Valley und für die nächsten Wochen eigentlich von morgens bis abends völlig ausgebucht. Sieht so denn wirklich die Zukunft der Arbeit aus?
Ich hoffe nicht, aber in der Tat deutet das schon auf etwas hin, was wir in vielen Branchen, in vielen Berufen immer mehr bekommen, nämlich, dass wir in unserem Arbeitsleben sehr, sehr dichte, sehr, sehr eng getaktete Phasen haben und dann wieder Phasen haben, wo wir doch relativ ruhig sind. Also ich habe auch Phasen, da schalte ich mein Handy aus und schreibe ein Buch beispielsweise oder lese. Ja? Also hektische Phasen und ruhige Phasen wechseln sich ab. Was wir so ein bisschen verlassen, ist so die Mitte, der Standard, den wir bisher hatten. Der verlässt uns jedenfalls in ziemlich vielen Berufen.
Herr Jansky, wir sprechen ja heute darüber, wie sich unsere Arbeitswelt in Zukunft verändern wird. Es klingt ja so ein bisschen auch nach Science Fiction. Wie sieht denn Ihre Prophezeiung aus? Können Sie dafür vielleicht eine Überschrift finden?
Also tatsächlich, wenn wir schon bei Science Fiction sind, dann müssen wir uns vergegenwärtigen, dass Computer schlauer sein werden als Menschen. Ich habe versucht, das Wort intelligent zu vermeiden, weil das ist natürlich noch eine andere Geschichte. Aber wir werden in den nächsten 10 Jahren in eine Situation gehen, in denen uns unsere Handys, unsere Smartphones bessere Antworten geben als ein normaler Mensch, als wir selbst, als irgendein Experte. Und das wird natürlich unsere Arbeitswelt verändern. Und dann gibt es noch 2, 3 andere Dinge, die da auch mit reinspielen.
Fangen wir mal von vorne an. Sie sind nun Zukunftsforscher, Trendforscher, also den gesellschaftlichen Trends auf der Spur. Vielleicht erklären Sie uns das erstmal. Wie muss man sich den Job eines Zukunftsforschers vorstellen?
Es gibt einen ganz wichtigen Unterschied und den habe ich gerade schon angedeutet. Wir sind keine Science-Fiction-Autoren. Das heißt, nichts, von dem wir reden oder was wir in unsere Bücher schreiben, haben wir uns ausgedacht, sondern das sind alles Ergebnisse aus Studien. Und nun hat man, wenn man als Wissenschaftler sich mit Zukunft beschäftigt, ein Problem, weil man kann die Zukunft nicht messen und nicht zählen, weil sie ist halt noch nicht passiert. Aber was man machen kann, ist, dass man mit denjenigen Menschen redet, die mit ihren heutigen Entscheidungen einen größeren Einfluss auf Zukunft haben als andere. Und wenn wir über Technologie reden, über Digitalisierung beispielsweise, dann sind das typischerweise die Innovationschefs, die Technologiechefs, die Strategiechefs von großen, weltweit marktprägenden Unternehmen. Und nichts anderes tun wir Zukunftsforscher. Wir reden genau mit diesen Menschen weltweit. In meinem Institut, wir haben ein Netzwerk von ungefähr 1500 dieser Menschen, alle Branchen. Wir fragen die, was tut ihr gerade, wo investiert ihr rein, wo steckt ihr eure großen Ressourcen rein? Zweite Frage, warum tut ihr das? Das ist die wichtigste Frage. Und die dritte Frage, was glaubt ihr, was daraus in 3, in 5, in 8, in 10 Jahren geschieht. Realistisch gesprochen, bei allem, was Technologie ist, ist das eine sehr, sehr valide Methode, tatsächlich Zukunftsbilder zu beschreiben.
Ich habe gelesen, auf Ihre Einladung treffen sich ja bereits seit 10 Jahren 300 CEOs und Innovationschefs der deutschen Wirtschaft zu ihrem Think Tank in Leipzig. Womit beschäftigt sich denn dieser Think Tank?
In der Tat sind diese 300 sozusagen ein kleiner Ausschnitt aus den 1500, die ich gerade erwähnt habe. Diese 300 treffen sich eben zu einem Zukunftskongress, also die kommen 2 Tage zusammen und beschäftigen sich genau mit einer Frage, nämlich mit der Frage, wie sieht unsere Welt in 10 Jahren aus? Aber wie gesagt, das ist nur ein kleiner Ausschnitt unserer Arbeit. Das sind nur 2 Tage im Jahr und den Rest des Jahres, den machen wir, wie es wissenschaftliche Institute eben machen, viele Studien. Wir fahren in die Unternehmen, halten Vorträge, halten Reden, machen dort Innovationsprojekte, treffen in den Unternehmen die Chefs, die Strategieabteilungen, immer sozusagen im Bestreben, den Menschen zu zeigen, wo die Chancen in der Veränderung sind, weil da müssen wir uns darüber klar sein. Die Zukunft heißt Veränderung, das ist nicht neu, das war schon immer so. Und in Veränderung gibt es immer Risiko und Chance. Und die Frage, ob jeder von uns, jeder in seinem eigenen Kopf, die bevorstehende Veränderung als Chance oder als Risiko versteht, das ist die entscheidende Frage, wie man selbst sozusagen dazu beitragen kann, auf welcher Seite man dann in 10 Jahren stehen wird.
Das klingt jetzt alles noch so ein bisschen abstrakt. Vielleicht können Sie noch ein bisschen mehr mit Beispielen arbeiten, zum Beispiel diese Innovationschefs der deutschen Wirtschaft, aus was für Branchen kommen die und über was für Themen und Zukunftsszenarien wird da konkret gesprochen? Nur mal so ein, zwei Beispiele.
Also ich zähle einfach ein paar Branchen auf. Ja. Das ist die natürlich die Automobilbranche, was ja so eine der wichtigsten Branchen in Deutschland ist. Natürlich ist es der Handel, natürlich ist es die Nahrungsmittelbranche. Dann sind es tatsächlich so der typische deutsche Mittelstand, der Maschinenbauer, beispielsweise der Weltmarktführer für Fischverarbeitungsmaschinen. Ja. Die Gesundheitsbranche ist beispielsweise dabei, und zwar in verschiedenen Facetten, von angefangen von Krankenhäusern über pharmazeutische Unternehmen bis hin zu den Vertretern der Heilberufe, also der Ärzte, Pfleger und so weiter und so fort. Das, worüber sich alle eigentlich einig sind, ist, dass der normale Mensch in 10 Jahren ein Smartphone in der Tasche haben wird, was die Rechenkapazität und die in Anführungsstrichen Intelligenz von heutigen Supercomputern hat. Also es gibt diesen Supercomputer, der heißt Watson, der hat vor 5 Jahren, 2011 war das, im amerikanischen Fernsehen eine Gameshow gewonnen. Das heißt, der war damals der Beste, sozusagen der Beste, besser als alle Menschen im Beantworten von Allgemeinwissensfragen. Und dieser Computer wurde in den letzten 5 Jahren an eine Uniklinik gebracht. Der hat jegliche verfügbare Literatur, also alles Wissen über Krebs gelernt, erst eine kleine Art von Krebs, dann mehr. Inzwischen, wenn Sie heute mit Menschen reden, die mit diesem Computer arbeiten, sagen die Ihnen, der ist heute der weltbeste Krebsdiagnostiker, besser als jeder Mensch. Im Jahr 2020 wird die Größe dieses Computers, über den ich gerade rede, geschrumpft sein auf die Größe eines Smartphones. Und der Preis dieses Computers wird geschrumpft sein auf den Preis eines Smartphones. Das heißt, wenn Sie oder jeder hier sich sozusagen 2020 ein neues Smartphone kauft, dann werden wir uns exakt ein Gerät mit der Intelligenz dieses Supercomputers kaufen, der uns heute schon bessere Antworten gibt auf große Fragen, auf dumme Fragen, auf kluge Fragen, bessere Antworten als ein Mensch. Und wenn wir uns ernsthaft über die Zukunft von Arbeit unterhalten wollen, dann müssen wir uns über eine Zeit unterhalten, wo wir umgeben sind von einer Vielzahl von Geräten, die uns bessere Antworten gibt, als Menschen Antworten geben können.
Sie beschäftigen sich also hauptsächlich mit dem technologischen Fortschritt. Heißt das denn, dass Sie dann auch gleichzeitig für diese Unternehmen Unternehmensberater oder sagen wir mal Strategieberater sind?
Exakt, das passiert, und zwar immer mehr. Da gibt es gerade auch in meiner eigenen Branche bei den Zukunftsforschern sozusagen einen Geschäftsmodellwechsel, wenn man so will. Ja. Früher waren die typischen Zukunftsforschungsinstitute wirklich reine Forschungsinstitute, die eben Studien erarbeitet haben und diese Studien dann als Einzelstück verkauft haben. Was weiß ich, da kostete so eine Studie 190 Euro im Einzelstück. Das Problem ist, wenn Sie das heute noch machen, dann konkurrieren Sie gegen Google und 2 Suchworte, nämlich Trend und Studie. Und wenn man die eingibt und ein bisschen Geduld hat, bekommt man hunderte kostenlose Trendstudien. Also wer soll jetzt noch 190 Euro für unsere Trendstudien ausgeben im Einzelstück? Das macht kein Mensch mehr. Und es gibt Institute, in unserer Branche, die haben versucht, dieses Geschäftsmodell weiterzumachen. Davon sind 2 sehr bekannte damit pleite gegangen. Die anderen aber, die verstanden haben, dass man das Geschäftsmodell umstellen muss, dass wir natürlich Studien machen müssen, aber wir müssen diese Information, dieses Wissen nehmen, in die Unternehmen hineintragen, die Leute bei der Hand nehmen, in den Hintern treten und auf den nächsten 2, 3 Schritten begleiten. Also wir müssen eher als Coaches agieren. Wir müssen auf die, wenn ich das mal so pathetisch sagen darf, auf die maschinelle Intelligenz noch das Menschliche draufsetzen, nämlich das wirklich andere Menschen bewegen zu können, motivieren zu können. Dann machen wir besseres Geschäft. Da steigen gerade die Tagessätze. Und übrigens, wenn Sie mir für die Zukunft der Arbeit diese Prognose erlauben, ich glaube, in jeglicher Expertenbranche, die wir haben, also in Branchen, die darauf basieren, dass ein Mensch viel weiß und aus diesem vielen Wissen immer das richtige Stück herausnimmt, herausselektiert und weitergibt. Das machen Ärzte so, das machen Berater so, das machen Immobilienmakler so, das machen Lehrer so, das machen Reiseführer so, Journalisten machen das zum Teil auch so und natürlich die Berater und Wissenschaftler und noch viele mehr. Ich glaube, all diese Branchen werden in den nächsten 10 Jahren zu Coaching-Branchen. Das heißt, die Menschen werden nicht mehr bezahlt dafür, dass sie viel wissen und das Richtige heraussuchen, sondern dafür, dass sie in der Lage sind, andere Menschen zu begleiten und zu motivieren. Weil das mit dem Wissen, das können Computer irgendwann mehr, besser und wissen mehr, und das mit dem Raussuchen, das können Sie auch schneller, und das sozusagen individuell zu dosieren auf den einzelnen Menschen, das können Sie auch besser. Da übernehmen Sie unsere Tätigkeit. Aber ich finde das eine gute Sache, ehrlich gesagt, weil ich finde das sehr sehr menschlich. Ja? Also wenn ich dafür bezahlt werde, andere Menschen in Bewegung zu setzen und zu Veränderungen zu bringen und auf ihrem persönlichen Entwicklungsschritt sozusagen zwei, drei Schritte weiterzubringen, dann empfinde ich das als eine sehr ehrenvolle Sache und habe da eigentlich ein lachendes Gesicht dabei, selbst wenn es Veränderung bedeutet.
Also für mich klingt Ihr Job ja auch schon sehr zukunftsweisend, weil Sie sind ja nun mal auch schon Coach, Sie sind Berater, Sie sind Redner, Sie sind Buchautor und Sie sind eben Zukunftsforscher, so nennt sich das dann im Prinzip alles zusammen. Wie wird man denn Zukunftsforscher? Das kann man doch nicht studieren, oder?
Inzwischen kann man es tatsächlich studieren. Zu meiner Zeit damals konnte man es wirklich nicht studieren, tatsächlich. Die Zukunftsforscher, die wir so kennen oder aus den letzten 20, 30 Jahren so erlebt haben, das sind alles Sozialwissenschaftler. Die einen haben Journalistik studiert, die anderen Kommunikationswissenschaft, Ethnologie, Kulturwissenschaft, Soziologie. Also die beschäftigen sich sozusagen eher mit dem Warum und nicht mit dem Wie und Was. Die zählen nicht wie Naturwissenschaftler, sondern die haben die Überzeugung, dass die Veränderung in dieser Welt, also die Zukunft, darauf basiert, was heute Menschen entscheiden, die mehr Entscheidungsspielraum haben als andere Menschen. Und das sind, ich habe das vorhin schon gesagt, das sind die Strategiechefs, die Innovationschefs, die Technologiechefs, wenn wir über Technologie reden, von großen Unternehmen, von großen marktprägenden Unternehmen, auch in der Politik natürlich ein bisschen. Und das sind Menschen, die handeln nach Hoffnungen, nach Ängsten, nach Zwängen. Und das kann man verstehen, wenn man mit ihnen redet, wenn man lange mit ihnen redet und sie fragt, warum tut ihr das und was wollt ihr damit und so weiter. Also wissenschaftlich betrachtet ist das qualitative Sozialforschung und all unsere Methoden, tatsächlich wissenschaftliche Methoden, sind auch Methoden der qualitativen Sozialforschung. Ist ein relativ junger Wissenschaftszweig sozusagen, tatsächlich, da es eben jetzt erst die ersten Studiengänge gibt, aber etabliert sich immer mehr und hat jedenfalls für die Unternehmen, die damit arbeiten oder die Institutionen, die damit arbeiten, einen großen Vorteil, nämlich, dass sie durch unsere Arbeit ein echtes Zukunftsbild bekommen.
Wie war das bei Ihnen persönlich? Wie sind Sie zum Zukunftsforscher geworden?
Auch durch zwei Umwege oder ich sag mal zwei Richtungsänderungen in meinem Leben. Die erste war, ich bin schon von Kind an in der Schule, wollte ich immer Journalist werden. Und ich bin Journalist geworden und ich bin damals nach der Wende, habe ich Journalismus studiert und bin sehr schnell in die ARD hinein und habe immer Radio gemacht und da auch einige Stufen in der Karriereleiter gemacht und habe irgendwann festgestellt, erstens, dass ich ein bisschen zu schnell war, es ging halt nicht weiter. Und zweitens, dass mir eigentlich immer etwas fehlt oder fehlte als Journalist. Ich habe ganz viel mit interessanten Menschen geredet und über Dinge berichtet, aber ich habe immer hinterher berichtet. Ich war vorher, wenn etwas sozusagen, also an der Stelle, wo etwas entschieden wurde über die Zukunft, war ich noch nicht dabei. Ich kam immer erst hinterher ins Spiel und das fand ich für mich persönlich ein bisschen zu wenig. Ich wollte vorher mit ins Spiel, ich wollte sozusagen mitreden und an den Stellen, wo entschieden wird, einfach dabei sein. Und deshalb habe ich damals meine lebenslange Festanstellung gekündigt. Ich war noch nicht in Familie, ich war erst 28, also das war noch, ich konnte es sozusagen noch vertreten, es war noch nicht so mit hohem Risiko verbunden und habe komplett von vorne angefangen und habe zunächst angefangen, mich mit Menschen zu umgeben, die ich für innovativ, für zukunftsfähig oder für Zukunftsentscheider gehalten habe. Ich habe also angefangen, Konferenzen und Tagungen zu organisieren und immer diese Innovationschefs der Unternehmen einzuladen. Und irgendwann, das war dann der zweite Wandel sozusagen, irgendwann habe ich begriffen, dass das, was ich dort mache, nämlich diese Menschen immer zu fragen, was habt ihr vor in den nächsten 10 Jahren und was heißt das für die anderen und wie verändert das die Lebenswelten und die Geschäftsmodelle und so weiter, dass das eigentlich eine Arbeit ist, die sehr viel Nachfrage erhält. Also ich bin dann eingeladen worden und habe dann viele Reden gehalten und Workshops gehalten und so weiter. Und irgendwann habe ich begriffen, dass das eigentlich etwas ist, was die Unternehmen besonders brauchen und habe eben ein Zukunftsforschungsinstitut gegründet. Das ist inzwischen so schön gewachsen, dass wir inzwischen tatsächlich im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich, Schweiz, das größte Zukunftsforschungsinstitut auf wissenschaftlicher Basis sind und ich glaube einen Einfluss haben auf die Strategieentscheidungen, besonders in der Wirtschaft und wirklich einen großen Mehrwert einbringen können, den es eben bisher nicht so wirklich gegeben hat.
Das hört sich wirklich nach einem sehr beschäftigten Leben an. Sie sind ja auch noch Dozent. Sie haben einen Lehrauftrag im Masterstudiengang Leadership an der Karlshochschule International. National University in Karlsruhe, richtig?
Und genau.
Man sieht daran ja eigentlich, dass Sie unglaublich viel Power und Energie haben. Ich habe auch gelesen, Sie haben schon mal den Kilimandscharo bestiegen. Sie sind schon diverse Marathone gelaufen. Familie haben Sie ja auch noch nebenher. Jetzt würde mich mal persönlich interessieren, worin besteht denn Ihr Geheimnis?
ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob das ein Geheimnis ist. Ich tue Dinge, die ich liebe. Und wenn ich sie liebe, dann tue ich sie mit Leidenschaft und habe viel Kraft dabei. Natürlich habe ich keinen 8-Stunden-Tag, selbstverständlich nicht. Aber ich wünsche mir an keinem, ich habe mir noch nie in keiner Sekunde zurückgewünscht, einen 8-Stunden-Tag zu haben, weil ich jeden Tag sehe, dass ich entweder in den Unternehmen sozusagen Menschen ins Denken bringen kann, Menschen dahin bringen kann, die Chancen in der Zukunft zu sehen und selber sich ihre Zukunft aufzubauen. Oder wenn ich mit meiner Familie bin, eben meine Kinder aufwachsen zu sehen und ihnen das beizubringen. Oder wenn ich auf dem Kilimandscharo bin, tatsächlich mache ich das jedes Jahr mit einer kleinen Gruppe von Managern, weil, also gar nicht, weil wir jetzt den Kilimandscharo besteigen wollen. Der Berg ist quasi nur ein Vehikel, nur ein Werkzeug für etwas viel Wichtigeres, nämlich dafür, dass diese Menschen, die mit mir da hochkommen, ganz oft jedenfalls ein, wie soll ich das sagen, ein unbearbeitetes Problem vor sich hertragen, ein großes, was sie vor sich her schieben, wofür sie keine Entscheidung getroffen haben. Und ich führe die in Situationen, wo sie mit ihren bisherigen Denkroutinen, mit ihren Automatismen, und ich führe die in Situationen, wo der typische deutsche Manager-Automatismus einfach nicht mehr funktioniert. Sie gehen auf einem Berg hoch, wo die Luft am ganz oben ein bisschen knapp wird, wo es auch ruhig mal minus 10 bis minus 20 Grad hat. Und wenn wir uns selbst in solche Situationen begeben, wenn wir uns also zwingen, unsere Denkroutinen im Kopf zu verlassen, wenn die uns keine sinnvollen Antworten mehr geben, erst an diesen Punkten sind wir offen für ein tatsächlich tiefgreifendes Nachdenken und tiefgreifendes Lösen von Problemen, die wir haben. Also kurz gesagt, wir gehen da nicht auf den Kilimandscharo, weil es so toll ist, da hochzugehen. Das ist schön, natürlich, aber wir gehen da hoch, weil wenn wir runterkommen, jeder von uns, mich inbegriffen, Konsequenzen gezogen hat, und wenn wir dann zurückkommen in unsere Unternehmen, dann haben wir erstens eine Lösung für ein Problem, für das wir bisher keine Lösung hatten, und zweitens haben wir auch die Konsequenz, das umzusetzen. Also das ist der Grund, warum wir sowas machen.
Das hört sich danach an, als hätten Sie wirklich wahnsinnig viel Spaß an Ihrer Arbeit, an Ihrer Tätigkeit. Ist das auch so ein bisschen das Prinzip, Arbeiten nach dem Lustprinzip, das vielleicht auch zukunftsweisend sein könnte?
Ich glaube ja. Wenn man sich heute anschaut, was der Unterschied ist zwischen den Unternehmen, die gemeinhin in dieser Welt heute so als innovativ, als besonders innovativ gelten, und den anderen, dann fällt auf, dass die innovativen Unternehmen, also ich rede jetzt so von den Googles dieser Welt und den Facebooks und also so dieses typische Silicon Valley, aber diese Mentalität gibt es vereinzelt natürlich auch in Deutschland, dann fällt auf, dass diese Mentalität sehr leidenschaftsgetrieben ist. Also die haben einen Gedanken, eine Vision, etwas, was sie in die Welt bringen wollen, und von diesem Ding sind sie sozusagen so überzeugt, dass das in die Welt muss, weil es die Welt besser macht, dass sie einen wahnsinnigen Spaß, eine wahnsinnige Lust dabei haben, dies gegen alle Widerstände in die Welt zu treiben. Wenn Sie so wollen, ist das eine visionsgetriebene oder eine tatsächlich leidenschaftsgetriebene Arbeitsweise. Und wenn Sie so arbeiten, dann reden Sie schlicht einfach nicht über 8-Stunden-Tage oder über irgendwelche, das ist völlig zweitrangig. Natürlich muss man auf sich und auf seinen Körper achten, und das will ich überhaupt alles nicht wegreden. Aber die Motivation, warum man arbeitet, warum man Jahrzehnte seines Lebens damit verbringt, etwas möglichst Sinnvolles zu tun, das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen denen, die heute als innovativ gelten, und denen, die heute als nicht so innovativ gelten. Meine Prognose ist, dass dieses leidenschaftsgetriebene Arbeiten wesentlich stärker auch in Deutschland in unsere Arbeitswelt kommen wird, wesentlich stärker, als es bisher schon ist.
Sie hören den Talk auf NDR Info, heute mit dem Trendforscher Sven Gabor Jansky, und wir sprechen über die Zukunft der Arbeit. Herr Jansky, wenn wir uns jetzt den Arbeitsmarkt der Zukunft mal näher ansehen, was sind denn die größten Veränderungen, auf die wir uns einstellen müssen, die großen gesellschaftlichen Trends?
Es gibt genau zwei wirklich wesentliche Trends für den Arbeitsmarkt der Zukunft. Das eine ist die Digitalisierung, das heißt, die Geräte um uns herum werden intelligent und erreichen einen Intelligenzgrad, der zuerst in einigen Bereichen besser ist als der Intelligenzgrad von Menschen. Und später, da reden wir jetzt aber über die Zeit so 2050, 60, 70, wahrscheinlich sogar den durchschnittlichen menschlichen Intelligenzquotienten erreichen. Also nicht nur in einer Domäne, nicht nur im Schach, nicht nur im Go oder was weiß ich wo, sondern wirklich insgesamt über alles hinweg. Der zweite Trend ist die Demografie. Und die ist für den deutschen Arbeitsmarkt wahrscheinlich sogar noch prägender für die nächsten 10 Jahre, weil wir vor 10 Jahren stehen, in denen wir eine Massenverrentung erleben. Wir erleben die Massenverrentung der Babyboomer-Generation. Und das waren halt ganz viele Menschen in einer Generation. Und in der gleichen Zeit kommen sozusagen, also die gehen aus dem Arbeitsmarkt heraus, in der gleichen Zeit kommen in den Arbeitsmarkt herein die geburtenschwachen Jahrgänge. Das sind ganz wenige Menschen in dieser Generation. Und wenn man das mathematisch gegeneinander aufrechnet, dann kommt man zu einer ganz klaren Zahl, nämlich 6,5 Millionen Menschen weniger im deutschen Arbeitsmarkt des Jahres 2025 als heute. Und jetzt muss man von diesen 6,5 Millionen ein bisschen was abziehen. Die heutige Arbeitslosigkeit zum Beispiel, das sind zwischen 2,6 und 2,7 Millionen, bleibt immer noch ein bisschen was. Dann zieht man nochmal 1 Million ungefähr Jobs ab, die an Maschinen verloren gehen, also Automatisierung. Und es bleiben immer noch so zwischen 3 bis 4 Millionen unbesetzbare Jobs. Also es, um es klar zu sagen, es gibt diese Jobs in Deutschland, aber es gibt keine Menschen.
Was ist denn die Konsequenz daraus? Was wird dann passieren?
Das Erste, was passiert ist, die Unternehmen können ihre Spezialistenstellen nicht besetzen. Ein Beispiel für die Situation haben wir vor 2 Jahren war das mal, als, vielleicht erinnern Sie sich, da gab es bei der Deutschen Bahn so ein Stellwerk in Mainz. Das ging den ganzen Sommer lang durch die Medien. Da waren einige Mitarbeiter im Urlaub und andere waren krank. Jedenfalls waren in diesem Stellwerk keine Menschen, die das Stellwerk hätten bedienen können. Was passierte? Viele Wochen lang, ich glaube 4 Wochen lang in diesem Sommer, fuhren die Züge an Mainz vorbei. Das heißt, das Produkt wurde nicht produziert. Und exakt das, genau diese Situation, das Produkt wird nicht produziert, erwartet all die Branchen, die genau davon betroffen sind. Und das sind nahezu alle in den nächsten 10 Jahren.
Mehrere Millionen unbesetzte Jobs, das klingt ja erstmal sehr positiv, also keine Arbeitslosigkeit mehr. Aber was ist denn die Lösung dafür? Gehen wir dann mit 80 in Rente?
In der Tat ist das eine mögliche Lösung. Ich will nicht sagen, dass das die von mir favorisierte Lösung ist, aber lassen Sie uns mal Schritt für Schritt vorgehen. Was passiert also, wenn sozusagen alle 2 Wochen der Headhunter anruft? Dann gibt es unter uns einige Menschen, die sagen, ach komm, ruf mich mal nicht weiter an, ich bin hier zufrieden und außerdem ist mir meine Familie und mein Eigenheim und sowas ist mir wichtiger. Nach unseren Schätzungen sind das etwa 40% der Gesamtarbeitenden. Das heißt, 40% der Menschen werden nach wie vor in Langzeit, möglicherweise lebenslangen Arbeitsverhältnissen arbeiten. Für die ändert sich nicht so viel, außer dass es eben viel weniger sind als heute. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die wahrscheinlich nicht beim ersten Anruf des Headhunters, aber vielleicht beim 5., 6., 7. sagen, naja, wenn der jetzt sowieso alle 2 Wochen anruft, dann kann ich ja eigentlich nichts falsch machen. Dann kann ich mich jetzt ruhig mal entscheiden, etwas Neues zu machen, weil wenn das falsch ist, dann ruft er sowieso wieder an, dann kann ich es wieder korrigieren. Das heißt, die werden irgendwann dieses Angebot annehmen. Und die werden übrigens auch die Grundangst, die uns das eigentlich die letzten Jahrzehnte geprägt hat, die ganze Gesellschaft geprägt hat, die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Und die ganze Politik, die ganze Wirtschaftspolitik, Arbeitsmarktpolitik ist auf diese Grundangst ausgerichtet. Die wird verschwinden, diese Grundangst wird verschwinden. Und das führt dazu, wir sagen, etwa 40% werden sogenannte Projektarbeiter. Die sind nicht selbstständig, das darf man nicht missverstehen, die sind nicht selbstständig, die sind schon angestellt bei einem Unternehmen, aber für ein Projekt. Und nach diesem Projekt, also nach, sagen wir mal, 2, 3 Jahren, wechseln die zu einem anderen Projekt und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zu einem anderen Unternehmen. Das heißt, diese Menschen haben in ihrer Erwerbsbiografie, wie man dazu so schön neudeutsch sagt, möglicherweise 10 bis 15 unterschiedliche Unternehmen. Und das wird unsere Arbeitswelt im ersten Schritt ganz extrem prägen. Das ist halt ein Arbeitsmarkt der Vollbeschäftigung und das heißt natürlich auch, dass die Vorzeichen sich ändern. Also in einem Arbeitsmarkt der Vollbeschäftigung hat natürlich immer der die Macht, der sozusagen weniger ist. Also die Macht geht vom Unternehmen eigentlich zum Mitarbeiter hin. Wahrscheinlich werden sich auch nicht mehr die Mitarbeiter bei den Unternehmen bewerben, sondern die Unternehmen werden sich bei den Mitarbeitern bewerben, weil die Waage eben so gekippt ist auf diese Seite.
Aber Herr Jansky, wie füllen wir dieses Loch denn nun?
wir Zukunftsforscher haben über die letzten Jahre, das ist ja jetzt nicht neu, wir haben immer nach Möglichkeiten gesucht, wie kriegen wir neue Arbeitskräfte nach Deutschland. Und wir haben internationale Studien gemacht und immer wieder festgestellt, naja, international wird es ganz schwer, weil die Inder, die wollen halt nicht nach Deutschland. Es ist diese Sprache und auch die Bürokratie bei uns ist eben hemmend. Also auf dem, wo die Arbeitskräfte international in Bewegung sind, die gehen um Deutschland herum, die kriegen wir nicht hierher. Und dann kam die Flüchtlingsfrage vor ein paar Monaten auf und plötzlich kamen en masse Menschen in unser Land, die natürlich nicht das Qualifikationsniveau mitbringen, aber die möglicherweise in 5 bis 10 Jahren dahin gebracht werden können. Ja, das Problem besteht ja auch noch gar nicht, sondern das kommt ja erst wir haben ja noch 5 bis 10 Jahre Zeit. Also das ist die eine Möglichkeit, ganz klar für einen Zuzug zu sorgen, den gleichzeitig mit hohem Ressourceneinsatz auszubilden für die Situation in 5 bis 10 Jahren, wo sie dann sozusagen unsere Probleme lösen können. Und falls wir das nicht wollen, dann ist die zweite Konsequenz eine sehr einfache, dann werden wir länger arbeiten müssen. Dann wird das gesetzliche Rentenalter nicht bei 67 irgendwann bleiben können, sondern dann wird es irgendwann auf 75 rutschen, vielleicht sogar irgendwann auf 80 Jahre rutschen. Man darf diese Prognosen nicht mit den Situationen der Vergangenheit vergleichen. Wir reden über die Zukunft der Arbeit manchmal noch in den Nachkriegskategorien. In der Nachkriegszeit war die statistische Lebenserwartung 75. Und damals hat man gesagt, naja, wir arbeiten bis 60, 65 und dann haben wir hoffentlich so viel Geld verdient, dass wir uns noch 10 Jahre in die Sonne setzen können und dann geht's zu Ende. Wenn Sie mit genau dieselben Kategorien jetzt in die Zukunft prognostizieren wollen, aber mit einer Lebenserwartung von 90, dann setzen Sie sich da mit 65 hin und warten und warten und warten, aber es geht halt nicht zu Ende. Was schön ist natürlich, aber wo man sich die Frage stellen muss, wer von uns möchte 30 Jahre Urlaub machen? Also kurz gesagt, unsere Prognose der Zukunftsforscher ist, dass wir Menschen nicht nur länger arbeiten müssen, sondern länger arbeiten wollen. Und es gibt ganz wenige, die das nicht wollen, die sollen vorher viel Geld verdienen, das sei ihnen absolut gestattet. Aber die Mehrheit von uns, bin ich mir ganz, ganz sicher, wird große Freude daran haben, bis 75 oder bis 80 zu arbeiten. Und jetzt sage ich gleich dazu, nicht im Bergwerk und nicht 10 Stunden auf dem Bau.
Sie sind da ja sehr optimistisch. Ich würde sagen, dass für viele Arbeitnehmer heute 30 Jahre Urlaub gar nicht mal so unattraktiv klingt. Je nachdem, wie man ihn ausfüllt natürlich.
Machen Sie mal 3 Jahre Urlaub und dann setzen wir uns nochmal zusammen und sagen, jetzt noch 27.
Ja,
ich glaube, da ändert sich das.
Ja, vielleicht. Da haben Sie vielleicht recht. Also man muss zumindest eine sinnstiftende und erfüllende Aufgabe haben. Da gebe ich Ihnen recht. Ich habe auch gelesen, dass zum Beispiel Senioren in der Zukunft auch mehr als Experten oder als Berater eben sozusagen freischaffend zu Rate gezogen werden können. Sehen Sie dieses Modell auch?
Absolut. Diese Projektarbeit oder diese Coaching-Funktionen, die nahezu, naja, ideal ist immer ein bisschen pauschal gesagt, aber die wahrscheinlich sehr, 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 sehr gut auf Menschen sozusagen im dritten Drittel des Lebens passen können. Ja.
Ich wollte nochmal zurückkommen zu den Einwanderern. Wie wird es in der Zukunft sein? Es gibt ja durchaus viele Hindernisse, angefangen mit der deutschen Sprache, die ja wirklich kompliziert ist für jemanden, der aus Syrien oder aus Afghanistan kommt. Wie können diese Massen an zum Teil ja auch nicht so qualifizierten Arbeitskräften, wie können diese Massen integriert werden auf dem Arbeitsmarkt?
Also das große Problem ist, dass wir nach einer Lösung suchen, sie hier und jetzt und heute zu integrieren oder maximal in einem halben Jahr. Und das geht natürlich in der Masse nicht. Und jeglicher Versuch, das so ganz kurzfristig zu machen, führt einfach nur zu Enttäuschung. Aber wenn wir über den Arbeitsmarkt der Zukunft reden und über die Prognose, dass uns Arbeitskräfte fehlen werden, 3 bis 4 Millionen, dann reden wir über eine Zeit, die liegt noch 5 bis 10 Jahre vor uns. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, diese Menschen, die jetzt zu uns gekommen sind oder vielleicht auch noch weiterhin zu uns kommen werden, 5 bis 10 Jahre vorzubereiten. Und das ist eine echt lange Zeit. In dieser Zeit kann man ohne Probleme Deutsch lernen. Also sozusagen, wenn man das auf lange Frist denkt, ist das kein ernsthaft großes Problem. Aber man muss 2 Dinge beachten. Erstens, es kostet viel Geld, richtig, das ist so. Und zweitens, es fordert ein Zukunftsbild, was nicht davon ausgeht, dass wir eine Lösung in einem halben Jahr kriegen, sondern was davon ausgeht, dass wir eine Lösung in 5 Jahren kriegen.
Nochmal zurück auch zu Ihrem Aspekt der Langzeitanstellungsverhältnisse. Sie haben gerade gesagt, die wird es in Zukunft nicht mehr geben. Es wird eher projektbezogen gearbeitet. Das macht sicherlich vielen Leuten, die heutzutage nur bei einer Firma ihr Leben lang angestellt waren, Angst, weil man natürlich Angst hat um seinen Arbeitsplatz und vielleicht auch davor, dass man keinen neuen Job mehr findet. Das wird in der Zukunft sicherlich sehr viel selbstverständlicher werden. Wie kann das aussehen? Gibt es dann zum Beispiel auch Teilzeitführungskräfte? Wird das alles sehr viel normaler?
Das wird alles sehr viel normaler, und diese Angst, die Sie ansprechen, die wird Schritt für Schritt, natürlich nicht von heute auf morgen, aber Schritt für Schritt aus unserer Gesellschaft verschwinden. Ganz einfach durch eigenes Erleben. Dadurch, dass man tatsächlich in quasi rascher Folge immer neue Angebote bekommt und immer mehr sieht, ich bin doch gefragt, ich könnte dort und ich könnte dort und ich könnte dort. Und plötzlich wird der Gedanke daran, den Arbeitsplatz, den Job zu wechseln, vielleicht das Unternehmen zu wechseln, wird nicht mehr in die Schublade gesteckt, das ist ganz schlimm, weil damit verliere ich Sicherheit, sondern wird in die Schublade gesteckt, Mensch, das erweitert mir meine Optionen, mich selbst zu verwirklichen oder noch ein bisschen mehr zu verdienen oder was eben die Menschen so wollen. Ich glaube, dass die Grundveränderung, die wir in unserer Gesellschaft spüren werden, ist, dass diese prägende Angst, die Jahrzehnte unser Land geprägt hat, also immer, wer schafft neue Arbeitsplätze und wie verhindern wir, dass Arbeitsplätze verloren gehen, all diese Diskussionen, die werden nicht heute und nicht morgen, aber eben über die nächsten 10 Jahre halbwegs obsolet werden, wenn wir diese Massenverrentung der Babyboomer-Generation sozusagen hinter uns haben.
Haben ja nicht nur den demografischen Wandel als große gesellschaftliche Veränderung in den nächsten 10 Jahren oder 20 Jahren, sondern auch Digitalisierung. Sie haben es vorhin genannt. Was wird da auf uns zukommen? Wie wird die Computertechnologie unseren Alltag, auch unseren Arbeitsalltag beeinflussen? Haben Sie da mal ein paar Beispiele?
Wir reden eigentlich an dieser Stelle über zwei Phasen, die man nicht vermischen darf. Wir reden über die erste Phase, in der Computer zwar immer besser werden und schneller rechnen können und so weiter und so fort, aber noch nicht die Schwelle der menschlichen Intelligenz erreicht haben. Und dann reden wir über eine zweite Phase, die darin besteht, dass Menschen tatsächlich nicht mehr intelligenter sind als Maschinen, sondern dass Maschinen die intelligenteste Spezies auf der Welt geworden ist. Und der Punkt, sozusagen, der dazwischen ist, also wo es von der Phase 1 in die Phase 2 übergeht, über den streiten sich die Zukunftsforscher. Keiner ist Wahrsager, niemand weiß es. Wenn Sie das als Zahlen sozusagen hören wollen, dann gehen wir Zukunftsforscher, die Optimisten unter uns gehen davon aus, dass das 2030 passiert, die etwas pessimistischeren gehen davon aus, dass das 2090 passiert, also eine breite Spanne. Nehmen Sie irgendwie die Mitte, da sind wir bei 2060 ungefähr. Das könnte ungefähr der Zeitpunkt sein. Was passiert jetzt in der Phase 1 und was passiert in der Phase 2? In der Phase 1 passiert, dass Computer zwei Arten von menschlichen Tätigkeiten mehr und mehr übernehmen und diese Jobs sozusagen für den Menschen dann auch verloren gehen. Jobs, die auf Routinetätigkeiten, auf immer wiederkehrenden Routinetätigkeiten basieren. Beispielsweise Autofahren. Selbstverständlich können die selbstfahrenden Autos, über die wir heute in den Zeitungen so viel lesen, die dann in 2, 3, 4, 5, 6 Jahren unsere Straßen prägen, selbstverständlich können die besser Autofahren als Menschen. Das heißt, jeder, der heute sein Geld verdient mit Autofahren, also die Taxifahrer, die Truckfahrer, wahrscheinlich auch die Straßenbahnfahrer, die Flugzeugpiloten und die Lokführer, werden Schritt für Schritt durch diese Geräte ersetzt. Aber wer auch noch ersetzt wird sozusagen, sind die Menschen, die viel wissen, die Experten, ja, also die Ärzte und die Berater und die Lehrer und so weiter. Was passiert in dieser Phase? In dieser Phase gehen auf der einen Seite Jobs verloren, auf der anderen Seite entstehen ganz viele neue Jobs. Und diese neuen Jobs, die produzieren nicht mehr Produkte, also so Hardware, würde ich sagen, ja, sondern die produzieren Identitäten. Das klingt jetzt ein bisschen wissenschaftlich, aber die produzieren Zugehörigkeitsgefühle. Die produzieren, dass man andere Menschen, ich habe das vorhin am Beispiel von mir selbst oder meiner Branche beschrieben, dass man andere Menschen an die Hand nimmt, sie motiviert und sie begleitet, dass man zum Coach wird. Wir werden in dieser ersten Phase, also von jetzt bis 2050, 60, erstens eine Phase der Vollbeschäftigung in Deutschland erleben. Jeder, der gut ausgebildet ist, hat einen Job, kann sich sogar aussuchen, welchen Job er hat. Und zweitens werden viel, viel mehr Coaching-Jobs entstehen. All die heutigen Berater werden sozusagen zu Coaches werden. So, und jetzt noch kurz auf die zweite Phase. Das ist die Phase, nachdem tatsächlich Computer die menschliche Durchschnittsintelligenz überschritten haben. Das klingt nach Science Fiction, wenn man es noch nie gehört hat, aber wenn man mit Computerexperten, mit den Unternehmen redet, die das entwickeln, für die ist das ein ganz normaler Meilenstein sozusagen auf ihrer künftigen Entwicklungslinie. Das ist etwas, was vor uns liegt. Was passiert dann? Nach diesem Zeitpunkt ist es sozusagen möglich, dass man per Copy-Paste, also sehr schnell, in Sekundenschnelle, aus einem übermenschlichen intelligenten Computer eine Million übermenschlich intelligente Computer macht. Das ist ja nur Software. Und ab diesem Zeitpunkt wird tatsächlich menschliche Arbeit stark in unserer Welt stark ersetzt durch Computer. All das, was wir heute manchmal in irgendwelchen Büchern oder in den Zeitungen lesen, die Computer nehmen uns die Arbeit weg. Das passiert, ja. Aber erst in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. Bis dahin sind wir Vollbeschäftigung, bis dahin ist alles gut. Ab dann müssen wir uns ernsthafte Gedanken machen. Mhm. Und bis dahin, ich sage immer, wir haben noch 30 bis 40 Jahre Zeit, uns vorzubereiten. Und wir müssen in diesen 30 bis 40 Jahren tatsächlich ernsthaft darüber nachdenken, wie halten wir sozusagen die Menschlichkeit und die Menschen auf der Spur in dieser Zeit. Aber auch da gibt es jedenfalls in der Wissenschaft, also bei uns Zukunftsforschern und auch bei den Technologieforschern und bei den Vorstandsvorsitzenden von all diesen, von den Googles und den Telekoms dieser Welt, auch schon sehr, sehr klare Gedanken, was man bis dahin tun muss und wie man das klären muss. Wir haben es nur noch nicht in der gesellschaftlichen Diskussion, weil, wenn ich das mal so sagen darf, die Politik an dieser Stelle noch ein bisschen schläft.
Gucken wir doch noch erstmal auf die erste Phase, die Sie gerade beschrieben haben. Das heißt, was passiert in der Computertechnologie in den nächsten, sagen wir mal, bis 2050? Da haben ja nun viele Arbeitnehmer, vor allem gerade so in der Fertigung, die Angst, dass durch zunehmende Automatisierung Jobs wegfallen. Wie sieht das da aus? Werden da Arbeiter zum Beispiel in der Automobilbranche tatsächlich wegrationalisiert?
Ja, diese Medaille hat natürlich zwei Seiten. Sie werden mit den bisherigen Jobs, mit ihren bisherigen Kompetenzen, mit dem, was sie bisher tun, werden sie wegrationalisiert. Da muss man nicht romantisch sein, das passiert. Da braucht man nicht mal Zukunftsforscher sein. Das passiert einfach. Aber an anderer Stelle entstehen dafür neue Jobs. Das heißt, für die Menschen, deren Jobs sozusagen wegrationalisiert werden, gibt es eine Option. Und diese Option heißt, ich muss mich irgendwie weiterbilden. Ich kann nicht davon ausgehen, dass das, was ich heute im Kopf habe, bis zu meinem Lebensende reicht. In Klammern, davon kann keiner hier in diesem Land ausgehen. Dafür ist die Entwicklung viel zu schnell. Das war mal, das wird nie wieder so sein. Aber gleichzeitig, und das ist jetzt die zweite Seite der Medaille, es entstehen Jobs, die wesentlich anspruchsvoller sind, die wesentlich mehr Verantwortung in sich tragen, die wesentlich mehr Entwicklungsmöglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung bieten. Und die Frage, ob ich diesen Wechsel als Chance für mich selbst begreife oder als Gefahr für mich selbst begreife, das ist die Frage, vor der tatsächlich jeder in diesem Land steht. Und die kann man den Menschen nicht abnehmen.
Mhm. Gerade das sehe ich so ein bisschen als Problem. Also es ist ja schön, wenn man Roboter hat, sagen wir mal, wir nennen diese Maschinen Roboter, die einem vielleicht mühsame Arbeit abnehmen oder vielleicht auch Roboter, die einem Dinge erklären. All das kann ich nachvollziehen. Aber werden wir denn tatsächlich noch in der Lage sein, diese ganzen Maschinen, diese Devices, Computer zu beherrschen? Oder werden wir vielleicht nicht doch eines Tages von ihnen beherrscht?
Also ich komme nochmal auf meine zwei Phasen zurück. Ja? Sozusagen die Phase, bis der Computer das menschliche Intelligenzniveau überschritten hat und die Phase danach. In der ersten Phase werden wir diese Maschinen beherrschen, natürlich, selbstverständlich. Solange das so ist, haben wir die Macht über den An- und den Ausschalter. Wenn wir in die zweite Phase kommen, dann wird es tatsächlich ein Problem, weil wenn man sich anschaut, was aus heutiger Sicht, also aus heutiger Prognose, vermutlich super intelligente Computer, die intelligenter sind als der Durchschnitt der Menschen, was die können, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass die irgendwann auch sich selbst weiterentwickeln können, dass die sich selbst reproduzieren können, dass die...
Roboter, die sich selbst reproduzieren, das heißt, sie bekommen andere Roboter oder wie?
Natürlich, selbstverständlich.
Weil wie soll das denn funktionieren?
Stellen Sie sich eine Fabrik vor, die Computer produziert. Und diese Fabrik basiert auf einem Computersystem, was eine Rechenzentrale Power hat, die größer ist als die Rechenpower des menschlichen Hirns. Also die können einfach schlicht mehr Rechenoperationen in einem bestimmten Zeitraum machen. Wenn diese Rechenpower so groß ist, dass sie sozusagen tatsächlich das menschliche Durchschnittshirn übersteigt, dann kann diese Rechenpower vermutlich manipulieren, dann kann sie vermutlich Menschen dazu bringen, Dinge zu machen, die in ihrer Strategie liegen und nicht mehr in seiner Strategie liegen. Das ist das, was heute intelligentere Menschen mit nicht so intelligenten Menschen machen. Also wenn wir da noch eine Stufe draufsetzen sozusagen, und es ist egal, ob das eine Maschine oder ein Mensch ist, dann kann es möglich sein. Ich will da überhaupt gar keine Apokalypse an die Wand malen. Ich beschreibe nur, was in den Zukunftsdiskussionen von Zukunftsforschern sozusagen als möglich gehalten wird. Und im Endeffekt sozusagen tatsächlich bestimmen können, was produziert wird und in welche Richtung produziert wird.
Also für mich klingt das doch noch sehr nach Science Fiction, aber ich nehme mal an, dass wir das uns im Moment einfach noch nicht vorstellen können, so ähnlich wie wir uns vor 50 Jahren auch noch nicht vorstellen konnten, dass es heute mal das Internet gibt und dass uns das so dermaßen in unserem Alltag beherrscht. Ist das richtig?
Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Vergleich. Was man noch dazu fügen muss, ist, dass die Geschwindigkeit, in der das Internet entstanden ist, schon von den meisten von uns als relativ schnell und rasant sozusagen empfunden wurde. Und die basiert im Prinzip auf einem Grundgesetz der Computerbranche, das ist das sogenannte Moore'sche Gesetz. Das bedeutet, alle 18 bis 24 Monate, also alle 2 Jahre ungefähr, verdoppelt sich die Rechenkapazität von Computern bei gleichem Preis. Und dieses Gesetz geht tatsächlich immer weiter. Und eine ständige Verdoppelung heißt, dass wir selbst die Geschwindigkeit, die wir heute schon als groß empfinden, in 2 Jahren sich nochmal verdoppelt und in 4 Jahren sich vervierfacht und in 6 Jahren sich verachtfacht und in 8 Jahren sich für 16-facht und so weiter und so fort. Kurz gesagt, diese Geschwindigkeit, in der das Internet entstanden ist, das ist nicht der Maßstab, mit dem wir die Zukunft messen dürfen, sondern das wird wesentlich, exponentiell schneller. Und das ist der Grund, warum tatsächlich heute die Prognosen dahin gehen, eben solche Zahlen zu nennen wie 2050, 60 oder 70 für die Entstehung eines Computers, der die menschliche Intelligenz übersteigt. Mhm. Und wir haben jetzt wahrscheinlich 30 bis 40 Jahre Zeit, uns darauf einzustellen. Und wie wir diese potenzielle Gefahr beherrschen.
Kommen wir doch noch mal ganz kurz zu der digitalen Revolution zurück, die uns ja heute schon beschäftigt. Diese Wissenskluft zwischen den Technikversierten und den Technikbanausen, nenne ich das jetzt mal, die ist ja im Prinzip jetzt schon unüberbrückbar. Ich gucke mir meine eigenen Eltern an, man guckt sich die Kinder an, also die einen können es, die anderen können es nicht mit Computern umgehen. Wie wird das in der Zukunft sein? Wird diese Kluft nicht immer größer?
Wenn wir bei diesem Bildungssystem, was wir im Augenblick haben, was über 100 Jahre alt ist, bleiben und nur die Technologie sich weiterentwickeln lassen, dann kriegen wir natürlich diese Kluft und dann wird diese Kluft auch noch größer. Allerdings gehen Zukunftsforscher wie ich meistens davon aus, dass nicht nur eine Sache, sozusagen ein Bereich des Lebens der Gesellschaft sich verändert, sondern dass andere Bereiche sich mitverändern, wenn auch möglicherweise in anderen Geschwindigkeiten. Also kurz gesagt, wir selbst haben es in der Hand, ob wir unser Bildungssystem anpassen, ob wir nach wie vor einer Vorstellung folgen, die da heißt, in den ersten 20 Jahren des Lebens lernen wir irgendwas und gehen dann davon aus, dass das für den Rest des Lebens reicht. Wenn wir das machen, dann werden wir grandios damit scheitern. Natürlich nicht. Das, was ich heute gelernt habe, das reicht maximal für 10 Jahre, wenn überhaupt. Weil in 10 Jahren, in manchen Branchen sogar in 5 Jahren, hat sich das Wissen über diese Branche heute gerade verdoppelt. Das heißt, ich muss in 5 Jahren oder in 10 Jahren nochmal für ein halbes Jahr oder für ein Jahr heraus, muss nochmal an die Schule, an die Uni, wo auch immer ich war, und muss sozusagen in der Computerwelt würden wir sagen, einen Reboot sozusagen meiner Festplatte machen. Ja, das müssen wir machen. Wir müssen uns auch in anderen Bereichen des Lebens anpassen. Und natürlich kennen wir das aus unserem bisherigen Leben nicht und deshalb macht uns das ein bisschen Kopfzerbrechen und der eine oder andere oder
besorgt sich.
Besorgt, natürlich, ja. na klar. Mhm. Aber das ist die Verantwortung. Und ich will einfach nur darauf hinweisen, dass das gar nicht neu ist. Diese Verantwortung hatten die Generationen vor uns auch schon. In etwas geringerer, langsamerer Geschwindigkeit, das stimmt. Mhm. Aber die Einführung von, wo wollen wir anfangen? Von Zügen, später von Autos, irgendwann von Fernsehen, zwischendurch war Radio. Ja? Das waren alles Technologiesprünge, die eine riesige Anpassung von Menschen, des normalen Alltagslebens, aber natürlich auch der Geschäftsmodelle und in der Politik, der Entscheidungswege und so, nötig gemacht haben. Und die Menschheit hat es doch eigentlich immer ganz gut geschafft. Natürlich gab es zwischendurch Krisen und Chaos und so, selbstverständlich. Mhm. Aber auf lange Sicht, und das ist etwas, womit der Zukunftsforscher sich halt beschäftigt, auf lange Sicht haben wir das doch ganz gut geschafft und uns ganz gut angepasst. Und darauf beruht eigentlich mein Grundoptimismus, dass wir das eben auch in den nächsten Jahren in diesen veränderten Arbeitswelten der Zukunft sehr, sehr gut schaffen werden.
Ich wollte nochmal darauf zurückkommen, solche Ängste bedeuten für viele Menschen ja auch Stress. Schon jetzt nehmen psychische Krankheiten wie Burnout ja immer mehr zu. Also wird die Zukunft eher stressiger oder weniger stressig?
Die Zukunft wird komplexer. Ob sie stressiger wird, das liegt am Umgang des Menschen damit. Also ob wir lernen, mit dieser komplexeren Umwelt umzugehen oder ob wir es als Stress empfinden. Ja? Sie haben das völlig richtig beschrieben. Natürlich nehmen die psychischen Krankheiten zu. Auf der anderen Seite nehmen die körperlichen Krankheiten wesentlich ab. Auch das ist die Folge von Technologie. In der Summe, wenn man einen Strich drunter zieht, werden wir immer älter. Also die Lebenserwartung steigt und wahrscheinlich wird sie auch nochmal sprunghaft in den nächsten 10 Jahren ansteigen. Das könnte man so interpretieren wie, in der Summe werden wir gesünder. Ja? Die eine Art von Krankheiten, nämlich die körperlichen, nehmen stark ab. Die anderen wachsen an, nicht ganz so stark, aber auch wahrnehmbar natürlich. Das sind die physischen Krankheiten. Es verändert sich. Und je mehr es sich verändert, desto mehr werden natürlich auch Gegenmaßnahmen ergriffen. Das sind Gegenmaßnahmen im Gesundheitswesen. Das ist aber auch die ganz normale Kompetenz des ganz normalen Menschen, eben im Umgang damit. Ganz einfaches Beispiel aus meinem Leben. Die am meisten genutzte Funktion meines Smartphones ist die Lautlosfunktion. Ich lasse es halt einfach nicht mehr klingeln. Ich lasse mich von diesem Gerät nicht mehr stören. Ich nutze es, wann ich es will. Ich schalte es sozusagen an, ja, wenn ich es will. Aber wenn ich mich nicht stören lassen will, dann mache ich es eben lautlos. Das muss nicht jeder so machen. Aber was ich damit sagen will, ist halt, dass unser Umgang mit Technologie sich verändert und dass die Kompetenz im Umgang mit Technologie sich eben auch verändert. Und wenn wir souverän und kompetent damit umgehen, dann nutzen wir das als wirklich sinnvolles und nützliches, wie soll ich sagen, Assistenzgerät. Und wenn wir nicht so souverän damit umgehen, ja, dann lassen wir uns davon natürlich treiben und dann lassen wir uns davon stressen und dann kommen diese Krankheiten. Mhm. Aus meiner Sicht ist es wichtig, die Kompetenz und Souveränität dafür aufzubauen und da sind wir wieder bei den Schulen.
Da wollte ich gerade nochmal einhaken. Was können wir selbst denn tun, um uns optimal vorzubereiten für den Arbeitsmarkt der Zukunft?
Für mich ist das Wichtigste, dass wir uns selbst klar machen, dass wir uns nicht mehr für lebenslang entscheiden, wenn wir Entscheidungen im Arbeitsmarkt treffen. Das ist für die meisten heute schon, also für die meisten Manager in der Wirtschaft, die sowieso alle 3-4 Jahre das Unternehmen wechseln, für die ist das kalter Kaffee, die leben das schon lange. Aber einige unter uns eben auch noch nicht. Wir werden, und das ist ein Zeichen unserer Zeit, wir werden Entscheidungen, die wir heute treffen, immer nur für einen begrenzten Zeitraum treffen. Und dann werden wir neu entscheiden und dann werden wir neu lernen und dann werden wir neue Kompetenz aufbauen müssen. Also das ist, glaube ich, das, was uns prägt und das müssen wir verstehen. Also wir müssen verstehen, dass auch wenn das noch Ausbildung heißt, was da irgendwie nach der Schule passiert und man ein Abschlusszeugnis kriegt, das ist natürlich kein Abschlusszeugnis. Das Wort Abschlusszeugnis ist Unsinn. Das ist ein Zeugnis für die nächsten 10 Jahre und dann muss man neu. Und sozusagen dieses Leben in Abschnitten, das wird neu sein. Darauf muss man sich einlassen. Zweitens muss man verstehen, das hängt sehr, sehr stark damit zusammen, dass die Regeln, die man gelernt hat für seinen Bereich, wenn man Experte geworden ist durch seine Ausbildung für einen Bereich, die werden in einer Zeit, in der alle 5 Jahre sich das weltweite Wissen über bestimmte Bereiche verdoppelt, werden die schlicht irgendwann, also diese Regeln, die man gelernt hat, irgendwann obsolet werden, weil sie schlicht falsch sind. Das heißt, man muss sich antrainieren, den Blick dafür, die Zeit sozusagen, den Zeitpunkt festzustellen, wann muss ich die Regeln, an die ich bisher geglaubt habe, mit denen ich bisher erfolgreich war, wo andere Menschen mich geschätzt haben, wo ich Geld verdient habe und so weiter, wann muss ich die vergessen? Also wann muss ich die beiseite schieben und durch neue Regeln ersetzen in meinem Kopf? Das klingt ein bisschen abstrakt, das ist auch ganz schwer, weil wir gerade in Deutschland natürlich eine sehr, sehr regelbasierte Gesellschaft sind. Also wir folgen sehr gern irgendwelchen Regeln, die andere aufgestellt haben. Deshalb ist dieses Regelbrechen ein bisschen eine Zumutung oder eine Herausforderung. Aber wir werden dennoch wahrscheinlich nicht drum herum kommen. Und der letzte Punkt, den ich dazu sagen möchte, wir werden einen extrem kompetenten Umgang mit Technologie brauchen.
Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Was werden Sie Ihren Kindern denn mit auf den Weg geben?
Ich habe eine kleine Tochter, die ist 4 Jahre alt. So langsam mache ich mir Gedanken, in welche Schule die gehen soll, und habe mir viele Schulen angeschaut. Und ich habe keine einzige Schule gefunden, die tatsächlich meine Tochter auf die Zukunft vorbereiten würde, in der ein Lehrer eine Frage stellt. Und nicht nur meine Tochter hört diese Frage, sondern irgendein Gerät, ob das ihre Brille ist oder ihr Handy oder völlig egal, irgendein Gerät hört diese Frage mit, versteht die Keywords aus dieser Frage eher als meine Tochter. Und bevor die Frage ausgesprochen ist, wird meiner Tochter die Antwort eingespielt. Und das betrifft nicht nur meine Tochter, das betrifft jeden in jedem Unternehmen, das betrifft Sie im Radiostudio, das betrifft jeden in dieser Welt. Also ich rede jetzt über eine Zeit, die ist etwa 3 bis 5 Jahre voraus. Mhm. Was muss meine Tochter in dieser Zeit können? Ich glaube, meine Tochter muss in dieser Zeit verstehen, woher diese eingespielten Antworten kommen. Sie muss die Algorithmen verstehen, sie muss verstehen, woher das kommt, wie das manipulierbar ist, was die Fehler darin sind. Also sie muss sozusagen programmieren lernen. Sie muss nicht Programmierer werden, aber auch nicht jeder, der schreiben kann, muss Schriftsteller werden. Also sie muss einfach, die Kultur sozusagen, ein Kulturprinzip unserer Gesellschaft wird das programmieren. Das muss sie lernen. Zweitens muss sie wahrscheinlich weniger, ich sage nicht, aber weniger so Faktenfächer lernen wie Geschichte, Biologie und Geografie und so etwas, weil diese Fakten werden sowieso eingespielt. Aber sie muss Schulfächer haben wie Mut, wie Verantwortung, wie Projektarbeit, wie Teambildung, Teamführung. Und sie muss vor allen Dingen Reflexion lernen. Ja? Sie muss lernen zu hinterfragen, all die Dinge. Und sie muss lernen, wo der Ein- und wo der Ausschalter ist, an welchen Stellen das Zeug nützlich ist und sie einschaltet und wo sie ausschaltet. Wenn sie das alles gelernt hat, dann wird sie ein wesentlich selbstbestimmteres Leben führen, als ihr Vater es konnte und gleich gar als ihre Großeltern es konnten. Wenn sie das nicht lernt, dann wird sie ein etwas, wie soll ich sagen, gestreamlined werden. Ja? Und ich glaube, ich zweifle inzwischen daran, dass ich diese Schule für meine Tochter finde, weil ich habe wirklich mir viele Schulen angeschaut und auch staatliche Schulen, private Schulen, die ganzen, wie sie alle heißen, die Montessoris und Waldorfs dieser Welt, die Technologiefeindlichkeit in diesen Schulen, egal ob in staatlichen oder in privaten Schulen, hat mich echt geschockt, weil sie, so verständlich sie auch sein mag und so nachvollziehbar und menschlich man das auch finden mag, sie ist schlicht komplett auf die Vergangenheit ausgerichtet und bereitet meine Tochter wahrscheinlich nicht in keiner Weise auf die Zukunft vor. Also ist meine Konsequenz, ich muss mich jetzt beeilen und tatsächlich ein Schulkonzept für meine Kinder erfinden. Ist eigentlich nicht mein Hauptjob, ja, aber wahrscheinlich wird es so sein müssen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.